Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Guten Abend. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben im zurückliegenden Jahr ein paar wichtige Filme verpasst, aber Sie können sich gerade nicht mehr daran erinnern, welches waren, dann ist der Kino- und Filmrückblick, den wir hier gleich in Fazit haben, genau das Richtige. Außerdem besuchen wir eine Uraufführung in Frankfurt, die Der kleine Snack heißt.
Du weißt, meine Familie macht seit über 100 Jahren in Snacks. Ein ehrliches Gewerbe. Wir haben immer daran gearbeitet, den Menschen das Snacken zu ermöglichen. Essen für die Hosentasche, damit Mensch auf dem Weg von einer Mahlzeit zur nächsten nicht auf eine Zwischenmahlzeit verzichten muss. Das war uns schon immer wichtig.
Meine Mutter hat auch immer viel auswärts gegessen.
Und schon immer, seit Anbeginn, hatten wir dabei sowohl das Süße als auch das Salzige im Fokus. Es ging immer um diese beiden Seiten des Snackings, süß und salzig.
Okay, wir sind gespannt auf diese Snacks. Und dann fragen wir nach, wie die deutsch-ukrainischen Kulturkooperationen in Zeiten des Krieges laufen, ob die Hilfe ankommt und welche Hilfe momentan am dringendsten benötigt wird. Und wir kommen jetzt hier in Fazit zum, ja, früher hätte man Kinorückblick gesagt, aber inzwischen sind natürlich die Streamingdienste sehr wichtig, wenn man auf das Filmjahr 2022 zurückblicken will. Im Westen nichts Neues. Von Edward Berger zum Beispiel ist der deutsche Oscar-Kandidat.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann.
Und dann gibt es natürlich immer noch Mega-Blockbuster, wie zum Beispiel Avatar.
Der Weg des Wassers verbindet alle Dinge. Vor deiner Geburt und nach deinem Tod.
Und wir wollen auch wissen, was hat im deutschen Kino funktioniert und was war im internationalen Arthouse-Kino los?
Der Erfolg einer Luxuskreuzfahrt hängt maßgeblich von euch ab. Und ich möchte von niemandem hier hören. Nein. Es geht für alle. Jawohl, Sir. Jawohl, Ma'am.
Und dafür habe ich jetzt die beiden Frauen bei mir im Studio, die wirklich fast alles gesehen haben. Unsere Filmredakteurin hier bei Deutschlandfunk Kultur, Susanne Burg.
Hallo.
Und unsere Filmkritikerin Anke Liebicke.
Guten Abend.
Schön, dass ihr beide da seid. Ja, wie ist das eigentlich für euch als Filmjournalistinnen, dass inzwischen die Streamingdienste so wichtig geworden sind und dass man ja gar nicht mehr so wirklich sagen kann, alle haben genau das Gleiche gesehen?
Ja, ich habe immer das Gefühl, mehr und mehr würde ich gerne von einer Bubbleisierung sprechen. Und ich gehöre natürlich höchstwahrscheinlich mit Susanne Burg zur Bubble der Festival-Journalistin, weil wir ja auf den Festivals dann sozusagen das entdecken, was dann später in die Kinos kommt, wo das Kino über sich selbst nachdenkt und so weiter. Und ich habe jetzt seit mehreren Jahren, also auch schon bevor es Netflix und Amazon Prime und Apple Plus gab, die Erfahrung gemacht, durch die Digitalisierung gibt es einfach viel, viel mehr Filme und wir können gar nicht mehr so einfach ja über unsere Lieblinge reden. Wenn ich jetzt sage, oh, Hong Sang-soo war mir wieder wichtig, der Koreaner, wer kennt den denn noch? Oder Albert Serra mit seinem Kolonialdrama Pacification kennt auch kaum noch einer. Und früher gab es einfach so ein Common Sense, da hatte man Karusmeki, Almodovar und jeder hatte direkt Bilder im Kopf. Und deshalb finde ich das so nochmal eine ganz andere Herausforderung, so als Kunst-Kino-Vermittlerin jetzt einfach Filme zu präsentieren und auf das Jahr zurückzublicken.
Geht mir auch so, aber wenn ich dich so höre, denke ich, es gibt ja auch eine Chance darin, ne, dass zum Beispiel ein Film wie Guillermo del Toros Pinocchio beim Streamingdienst rauskommt. Vielleicht ist das sogar dann der Ort, auf den sich mehr Leute verständigen. Dann kann man eben über Guillermo del Toro sprechen. Oder zum Beispiel Glass Onion and Knives Out Mystery mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Auch ein ganz großer Film, der nur bei Netflix rauskam. Also es ist interessant, dass sich da so ein bisschen was verschiebt.
Es gibt also inzwischen mehr Filme, mehr Abspielstätten, kein Common Sense mehr, man muss mehr erklären. Heißt es dann, dass der Rückgang der Kinozuschauerzahlen, den wir sehen, dass der nicht nur Corona-bedingt ist?
Ja, auf alle Fälle. Das hatten wir ja auch schon vor Corona und ich würde sagen, Corona war nur eigentlich die Lupe für eine größere Entwicklung.
Genau, also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, es gibt rund 34% weniger Kinobesucher als 2019 in Deutschland. Das ist ein ziemlich großer Rückgang, aber tendenziell eine Entwicklung, die es eben vor Corona auch schon gab.
Trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt ja noch die großen Blockbuster, ne? Also zum Beispiel Avatar, The Way of Water, gerade eben gestartet, oder auch Wakanda Forever und dann auch die Superheldenfilme. Also da können sich ja viele doch noch drauf einigen. Habt ihr da irgendwelche Blockbuster-Filme, wo ihr denkt, das ist ein Must-See und da habt ihr euch auch drauf gefreut?
Also ich finde es wirklich erstaunlich, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ne? Top Gun, Maverick und Avatar, The Way of Water, erwartet man, sind die erfolgreichsten Filme des Jahres. Also lockt die Menschen wirklich noch in Scharen ins Kino. Also der Film, der mich persönlich von den Blockbustern noch am ehesten überzeugt hat, denn viele Filme, finde ich, sind dann doch sehr das übliche Erzählmuster Kampf gut gegen böse, der für mich am besten funktioniert hat, war die Fortsetzung des Marvel-Megahits Black Panther. Black Panther, Wakanda Forever. Da steckt wenig Marvel drin, was ich gut finde. Viele Schauwerte, großartige Welten. Das Reich von Wakanda, das eben nach dem Tod des Black Panthers in dem ersten Film jetzt in weiblicher Hand ist, wird anders regiert. Solidarisch, smart, lustig, elegant. Es hat so ein bisschen so eine feministische Ausrichtung, dieser Film, der mir gut gefallen hat. Der Antagonist kommt hier aus dem Meer, eine Unterwasserwelt, die inspiriert ist von Atlantis. Auch hier finde ich sehr spektakuläre Welten, die entworfen werden.
Ja, ich muss sagen, ich hatte große Freude, als ich Top Gun Maverick, den zweiten Teil, im Kino gesehen habe. Und dieses große Kino wird ja dann immer mehr zum Event. Also man hat ja jetzt so einen riesen Platz und kann sich so richtig schön zurücklehnen, so im Kinosessel reinlümmeln. Und ich habe mich vielleicht deshalb auch köstlich amüsiert, weil ich es nicht geglaubt habe, dass Tom Cruise, was der da auf berufsjugendlich macht und es sich mit dem Jungvoll anlegt und seine weißen Zähne immer noch zeigt und seine Muskeln. Ja, und um ehrlich zu sein, wenn er dann oben im Cockpit saß, habe ich häufiger die Orientierung verloren. Aber irgendwie ging es schnell rum und es macht dann doch auch große Freude, das mit so vielen Leuten zu sehen und doch ein bisschen so wie früher über die Schauwerte zu staunen.
Ja, Top Gun war auf jeden Fall so ein typischer Hollywood-Blockbuster, auch so nach der alten Machart. Und da frage ich mich, ja, da hat das europäische Kino das natürlich schwer. Also die haben nicht genau das gleiche Budget, was man für so einen Top Gun raushauen kann. Aber gab es da auch irgendwelche Filme, auf die alle gewartet haben? Susanne Burg?
Wahrscheinlich nicht so. Mir fällt nur gerade ein, in der Serienproduktion ist es vielleicht inzwischen schon eher so, dass man da die internationalen Serien lanciert, wie zum Beispiel 1899, was ja von einem deutschen Team stammt. In der Kinowelt ist es nicht so eindeutig. Das Einzige, was mir einfällt, ist vielleicht Ruben Östlunds Triangle of Sadness. Der Film ist nochmal deutlich zugänglicher mit seinem Slapstick-Humor auf dieser Luxusjacht. Das ist ja so eine Satire auf die Schönen und Reichen. Der hatte sehr gute Zahlen. Weltweit hat er über 2,4 Millionen Zuschauer gelockt. Die Produzenten erwarten, dass sie am Ende zu 50% besser dastehen als beim vorherigen Film von Ruben Östlund, The Square. Also dieser Satire auf die Kunstwelt, die ja auch schon sehr gut funktioniert hat. Also das ist so ein Film, der, glaube ich, sehr gut im Kino funktioniert hat.
Ja, und da kann man dann vielleicht auch nochmal den Bogen zu den Namen, die eben schon gefallen sind, schlagen. Also Kaurismäki, Almodóvar. Ich glaube schon, dass Ruben Östlund ein bisschen mit seiner Art, wie er Kino macht, in deren Fußstapfen tritt, weil er einfach unterhalten kann und trotzdem fühlen sich die Leute nie unterfordert, weil es ja auch um Klassengesellschaften geht, um eine politische Geschichte und so weiter. Also ich glaube, den Namen wird man sich sicher noch für die nächsten Jahrzehnte merken können, egal wie man den Film jetzt fand.
Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch über die MeToo-Bewegung sprechen. 5 Jahre ist der Weinstein-Skandal jetzt her, also die Aufdeckung dessen. Und wir haben auch in den letzten Jahren über Oscars So White gesprochen, also die mehrheitlich weiße Oscar-Akademie. Was hat sich denn da getan?
Also seit diesem Jahr gelten die neuen Diversitätsregeln der Oscar-Akademie. Das heißt, wer den Oscar für den besten Film gewinnen will, muss in 2 von 4 Kategorien Diversitätskriterien entsprechen. Zum Beispiel der Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin oder wichtige NebendarstellerInnen müssen einer ethnischen oder sexuellen Minderheit angehören. Im März, wir erinnern uns, hat Coda als bester Film gewonnen, die Geschichte über gehörlose Eltern und ihre hörende Tochter. Aus der Geschichte heraus ist auch diese Besetzung vollkommen stimmig. Bei einigen Filmen, vor allem bei Serien, fällt mir immer wieder auf, dass in den Erzählungen noch sowas wie queere Plots reingepresst werden, um dann auch diese Kategorien zu erfüllen. Also das finde ich teilweise schwierig. Gleichzeitig freut mich die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt immer mehr Frauen auch Regie führen bei größeren Filmen, bei Filmen wie She Said, eben über die Recherchen zweier New York Times Journalistin über die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein, der ja jetzt gerade auch in Deutschland angelaufen ist. Und da merkt man doch schon, da gibt es so einen weiblichen Blick. Also es ist selbstverständlicher geworden, dass Frauen nicht mehr so sehr zu Objekten gemacht werden mit der Kamera. Sie werden ernster genommen. Ein anderer Film, der mir da einfällt, ist Call Jane. Ein Film über eine konservative Hausfrau in den USA, die in den späten 60er Jahren in eine illegale Abtreibung getrieben wird. Auch hier ist der Fokus dann auf der Selbstermächtigung. Und diese Perspektiven, die finde ich dann schon in dem Zusammenhang interessant.
Ja, und um bei Perspektiven zu bleiben, weil es gibt auch so viele neue Sissi-Filme. Sissi läuft auch sicher wieder zu Weihnachten mit Romy Schneider. Aber dass wir dieses Jahr zum Beispiel Corsage von Marie Kreuzer hatte, wo wir eben eine Kaiserin erleben, die sich selbst ermächtigt, die anders regieren möchte, die mitregieren möchte. Das finde ich ganz interessant in diesem Zusammenhang. Ich glaube, so ein Film wäre vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen. Und noch zu ergänzen, was Susanne über Maria Schraders Film gesagt hat, gerade weil sie ja auch das Privatleben der Journalistin mit einbezieht, also wie sie sozusagen ihre Arbeit, den Haushalt, die Kinder, alles unter einem Hut bekommen, dadurch kriegt der Film eben auch nochmal so einen feministischen Touch.
Maria Schrader ist ein ganz gutes Stichwort, Anke Lewicke. Mich würde interessieren, wie sieht es denn im deutschen Film aus? Also verliert man da auch den Überblick, weil alle irgendwie ihr eigenes Filmprogramm aus Streamingdienst und Kino sich schaffen? Oder gab es da auch die Highlights dieses Jahr?
Also ich würde einfach mal sagen, vor lauter deutschen Filmen gibt es eigentlich kein deutsches Kino mehr. Also ich glaube, die Branche übersieht sich selbst und wir kommen auch nicht mehr hinterher. Es werden einfach zu viele Filme gemacht und wir haben ja manchmal donnerstags Kinostarts, da laufen 4 Regiedebüts an. Und da gehen diese einzelnen Filme, die vielleicht gar nicht schlecht sind, auch unter. Also zum Beispiel hat mich überzeugt, wir könnten genauso gut tot sein. Regiedebüt, geht um eine gated Community, Dystopie, wie man sich so verbarrikadiert. Ein interessanter Film, formal auch gut gemacht mit den minimalen Mitteln, aber davon redet dann keiner. Und ich glaube einfach, wenn wir weniger machen würden und dafür die einzelnen Projekte mehr Geld bekämen, gäbe es vielleicht auch einen größeren internationalen Output, weil ja international steht das deutsche Kino nicht so gut da, oder Susanne?
Nee, aber ich glaube, selbst auch in Deutschland funktionieren eigentlich nur noch ein paar ganz große Namen. Also Fatih Akins Rheingold hat wohl ganz gut funktioniert im Kino und vor allem Komödien gehen. Also wenn man sich anschaut, Doris Dörries, Freibad, der Film, auch eine Komödie. Dann Caroline Herfurth, interessant, die hat 2 Filme gemacht in diesem Jahr. 500.000 Zuschauer für einfach mal was Schönes. Also auch da und der 2. Film wunderschön. Also sie finde ich noch eine sehr interessante Figur, weil sie ja sich im Unterhaltungsbereich bewegt, mit Slapstick und Wortwitz Themen anspricht, die Frauen wirklich, also die wichtige Themen sind, zum Beispiel Selbstwert und Körpergefühl bei Frauen oder das eigene Rollenverständnis. Das finde ich interessant, wie sie das populär aufbereitet, aber es gibt wenige Namen, die eigentlich noch gut funktionieren, oder?
Ja, und nehmen wir unseren Oscar-Kandidat im Westen nichts Neues, der ja durchaus Chancen hat, dann unter den letzten 5 Nominierungen zu landen. Das ist eben wieder eine deutsche Kriegsgeschichte. Also das ist dann nach wie vor gefragt. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist jetzt, egal wie ich den Film finde, wie gut oder schlecht er ist. Aber das deutsche Kino hat international dadurch doch immer noch denselben Ruf.
Okay, jetzt muss ich aber trotzdem noch wissen, was war euer Highlight im Jahr 2022? Also auf welchen Film? Ihr müsst euch jetzt festlegen.
Bei mir war es ein Märchen aus Georgien von Alexandre Kuparice. Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen? Einfach ein poetischer Film, eine Liebesgeschichte um Liebende, die verhext werden, die doch wieder zusammenkommen. Und dabei wird aber trotzdem, fließt in dem Film viel Alltag mit rein und alles. Und ich hatte das Gefühl, ich staune mit so ganz kleinen Mitteln. Ich bin in einer anderen Welt und trotzdem mitten in Georgien.
Für mich ist es After Sun, ist interessanterweise vom Streamingdienst Mubi gekauft worden, läuft im Kino gerade auch, der schottischen Regisseurin Charlotte Wells. Ein Debütfilm, der aber auf ganz vielen Bestenlisten jetzt auch auftaucht. Wirklich ein berührendes Coming-of-Age-Drama um Vater und Tochter, die einen gemeinsamen Urlaub in der Türkei machen. Eine Woche erzählt aus der Rückschau der Tochter 20 Jahre später. Man merkt, die beiden sind das letzte Mal zusammen und die Regisseurin und auch ja, die Erzählerin füllt die Lücken mit so Camcorder-Aufnahmen. Ist ein Film über ein sehr warmes Vater-Tochter-Verhältnis, über Trauer, Abschied, die Natur von Erinnerungen mit einer ganz eigenen Filmsprache. Wirklich sehr, sehr schöner Film.
Danke, Susanne Burg und Anke Lewicke.
Tschüss und ein gutes Kinojahr 2023. Ich sag Kinojahr.
Ebenso und auch ein gutes Streamingjahr.
Und wenn Sie jetzt nochmal mitschreiben wollen bei den vielen Filmtiteln, die gefallen sind, man kann natürlich alles nachhören in unserer DLF-Audiothek. Und jetzt geht es um ein Theaterstück, das Der kleine Snack heißt. Meine Aufmerksamkeit hat es mit diesem Titel schon mal. Ich habe zur Vorbereitung ein paar Schokopralinen gegessen, bis ich dann diesen Ausschnitt aus dem Stück gehört habe.
Der Mensch muss hungrig bleiben. Satt zu sein bedeutet, nachlässig zu werden mit sich und allem. Sich ein Päuschen zu gönnen vom immerwährenden Hunger, der einen doch antreibt. Der Hunger nach ein bisschen verschlungen werden, dem selbst auferlegten Vakuum. Der Sog des Hungers mit den Gedanken an unerlässlicher Befüllung. Das Loch im Bauch und die Verheißung einer Packung krossen Glücks, die einen vermaschen will. Draußen der Griff in die leeren Taschen. Der Spießrutenlauf durch die City und du denkst, der beste Snack, das bist doch du. Hunger, um ein Snack zu bleiben, während die anderen Snacks herablassend der Disziplinierung deines Kauapparates zuschauen. Zu Hause, gegessen wird zu Hause und keine krossen Kohlenhydrate nach 18 Uhr.
Okay, jetzt ist es schon nach 23 Uhr, also keine Kohlenhydrate mehr, zumindest laut Der kleine Snack. Eine Uraufführung am Schauspiel Frankfurt von dem Regieduo Nele Stuhler und Jan Koslowski. Für uns war Björn Heyer mit dabei. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Hallo.
Ein Stück übers Essen. Das passt ja ganz gut zu Weihnachten, dem inoffiziellen Fest des Essens. Ist es denn wirklich auch ein Stück übers Essen oder geht es eigentlich um was ganz anderes?
Ja, in der Tat. Vor allem ist es ein Stück, das sich im Grunde genommen mit dieser Kampf- und Konfliktzone des Essens beschäftigt, die wir ja momentan auch in der Gesellschaft so erleben. Es ist ein kulturell enorm aufgeladenes Thema. Es schwirren auch an diesem Abend Fragen durch den Raum. Ist Spitzkohl der neue Gamechanger? Gibt es eine Food Justice? Das entspinnt sich so etwas um einen Workshop herum, der von Geschäftsleuten gemacht wird, die eigentlich eher Geld verdienen wollen, aber keine Zutaten haben. Und da weihen sie quasi so ein Pärchen ein und jeder übernimmt irgendwie eine Rolle. Das Ganze, kann man dann sagen, ist im Grunde genommen dann auch, um im Bild zu bleiben, ein Gepansche, ein Verrühren von verschiedenen Weltanschauungen, könnte man sagen. Sehr amüsant gemacht.
Das heißt ja oft, man muss sich an einen Tisch zusammensetzen, um Konflikte zu lösen. Gerade auch in der Corona-Zeit haben wir das oft gehört, als wir uns alle isolieren mussten. Werden denn an diesem Abend Konflikte tatsächlich gelöst?
Naja, gelöst nicht. Es sind eher, ich würde mal sagen, Diskursfolien, die übereinander gelegt werden oder auch Diskursgeröll, das gegeneinander geschleudert wird. Und es geht natürlich um diese große Frage, um die Moral, die wir immer wieder auch erleben. Also ist Essen auch ein moralisches Thema? Dürfen wir anderen vorschreiben, wie sie essen sollen, aus Klimaschutzgründen, aus Gesundheitsschutzgründen, aus Tierschutzgründen? Und da werden durchaus auch Argumentationen ausgetauscht in dieser sehr bunten Inszenierung. Also es gibt dann durchaus die eine These, die sagt, wir waren ja mal Jäger und Sammler. Dann entgegnet eine der Darstellerinnen, wollen wir dann eigentlich auch wieder in den Höhlen leben wie die Jäger und Sammler? Und auf der anderen Seite auch eine wunderbare Szene. Zwei Figuren sind noch vor dem Workshop und die eine sagt, mein Gott, ich habe dem Kind aus Versehen oder es kommt raus, dem Kind wurde aus Versehen nicht veganes Geschnetzel mitgegeben und dann kommt von hinten ein Donner aus dem Off. Das hat natürlich eine enorme Slapstick-Qualität. Man könnte sich wünschen, dass manches vielleicht doch ein bisschen besser durchdiskutiert werden würde. Also was ist eigentlich Food Justice und was steckt eigentlich hinter der Moral? Es ist ja auch das Leiden von Tieren, das eine große Rolle spielt für unsere Entscheidung, wie wir heute leben und uns ernähren. Das kommt leider nicht so besonders zum Tragen. Es geht eher um diese aufgeladene Atmosphäre und Stimmung, diese Überkulturalisierung und Überkodierung des Essens. Ja.
Und kann man da jetzt die ein oder andere Argumentationshilfe mitnehmen fürs Weihnachtsessen mit den Verwandten?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, die Aussage des Stücks ist schon, das Essen durchdringt eigentlich unser ganzes Leben. Natürlich als Freizeitvertreib, als Genuss, aber eben auch als ein Thema, das zunehmend auch Spaltungspotenzial hat und das eben immer auch identitätsstiftend ist. Ich glaube, das, was man aus diesem Abend dann mitnimmt, ist, man muss irgendwie darüber reden, wobei der Abend natürlich sehr ironisch ist. Also das Ganze findet in einer Art Zirkusmanege statt, auch mit Zirkusmusik. Dann wird ironisch klassische Musik eingebracht. Die Figuren sind sehr überaffektiert, überzeichnet. Also die Aussage ist schon im Grunde genommen, nehmt es doch bitte alles nicht nur so ernst. Es hat einen ernsten Grund, aber nehmt es nicht nur so ernst, sondern kommt auch wieder dazu zum Genuss. Und es gibt so eine schöne Szene da, das ist die, die Sie vorhin eingespielt haben. Man sieht eine Frau quasi erkonterfei auf dem Video und sie ist ist umgeben von Händen, die ihr Chips anbieten. Und sie fragt eigentlich, was will das Chip? Wollen wir vom Chip verschlungen werden? Also sind wir eigentlich noch Subjekte in diesem ganzen Essensdiskurs? Das sind schon Fragen, die da angestoßen werden. Und über die kann man ja auch am Weihnachtsabend dann mal erzählen, wenn man vielleicht nicht den klassischen Weihnachtsbraten isst. Ja.
Wie ist denn dieses Essen in Szene gesetzt? Ist das wirklich ganz konkret da auf der Bühne zu sehen und kriegt man dann auch ein bisschen Hunger?
Also Hunger bekommt man nicht, es ist ein ziemliches Gepansche, weil alle diese Figuren komische Zutaten mitgebracht haben. Also da wird Tomate mit dem Bismarckschen Hering vermischt und dann kommt Senf obendrauf und Zwiebel dazu. Also es ist nicht besonders ansehnlich, aber das gehört natürlich auch irgendwie zum Witz. Und die Assoziation ist schon auch immer wieder das Wort mit S, das ganz oft an diesem Abend auch fällt. Im Grunde genommen, so heißt es, die Leute wollen Scheiße haben, da müssen wir ihnen auch Scheiße verkaufen, so heißt es im Text. Also dieses Essen, das ist eigentlich nicht besonders zu genießen, aber diese Aufführung durchaus, das ist eigentlich Unterhaltung vom Feinsten, um im Bild zu bleiben.
Das ist ja jetzt schon die dritte Arbeit von Nele Stuhler und Jan Koslowski am Schauspiel Frankfurt, der Abschluss ihrer sogenannten Essenstrilogie. Was muss man denn über die beiden wissen? Vielleicht noch ganz kurz.
Sie sind natürlich ein Duo, das eine wahnsinnige Bilderkraft hat und das wahnsinnig bunt ist, aber es hat eben auch eine Aussage, ich glaube eine ganz wichtige am Ende, die immer wieder durchkommt, auch bei all diesem Klamauk. Es ist eigentlich eine Feier auch des Klamauks, es ist eine Kochshow, die auch gezeigt wird und alles sprüht so und es werden verschiedene Fernsehsendungen auch anzitiert. Ich glaube, die Aussage ist dann am Ende auch, Essen ist auch ein Instrument des Kapitalismus, ja, das uns immer wieder auch zwingt, Rollen zu übernehmen. Und ich glaube, das ist das, was dieses Regie-Duo ausmacht. Eine lockere Sprache zu finden, eine bildreiche Sprache zu finden, voller Energie und doch immer wieder auch diskursiv ernstzunehmende Aussagen zu formulieren.
Dankeschön, Björn Heyer.
Ja, ich danke Ihnen.
Er war für uns bei der Uraufführung von Der kleine Snack am Schauspiel Frankfurt. Am 25.12. ist die nächste Aufführung und dafür gibt es auch noch einige wenige Karten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Gabi Wuttke.
Wie heute bekannt wurde, ist der Maler Franz Gertsch gestern im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Schweizer gehört zu den wichtigsten Künstlern der Gegenwart und war Anfang der 70er Jahre mit dem großformatigen fotorealistischen Bild Medici, das er auf der Documenta 5 präsentierte, international bekannt geworden.
Dia-Projektionen waren aber nur der Ausgangspunkt, die Basis von Gertschs Malerei. Er wolle Leben einfangen, sagte er einmal über seine Kunst. Die Realität war die Herausforderung malerisch und als Konzept. Grandios sind auch seine Naturdarstellungen, etwa in den vier Jahreszeiten, vier monumentalen Gemälden einer Waldlandschaft im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu sehen sind sie in Burgdorf bei Bern im Museum Franz Gertsch, das auch das bedeutende grafische Werk des Künstlers, seine ebenfalls monumentalen Holzschnitte, umfassend würdigt.
Das Bundeswirtschaftsministerium plädiert dafür, schärfere Auflagen für den Kurznachrichtendienst Twitter zu prüfen. Staatssekretär Giegold von den Grünen betonte in einem Brief an die EU-Kommission, mit großer Sorge habe er die Plattformregelung, deren abrupte Änderung und willkürliche Anwendung zur Kenntnis genommen. Die Brüsseler Behörde solle deshalb so schnell wie möglich prüfen, ob Twitter ein sogenannter Gatekeeper sei.
Gatekeeper sind Unternehmen mit einer besonders starken Marktposition. Für die gelten besondere Auflagen, zum Beispiel beim Umgang mit persönlichen Daten von Nutzern. Giegold will auch prüfen lassen, ob Twitter seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und ob ein wettbewerbsrechtliches Verfahren eingeleitet werden sollte. Die sich fast stündlich ändernden Bedingungen und die Einschränkungen von Journalisten stellen ein Risiko für Demokratie, Meinungs- und Informationsfreiheit dar, schreibt der Wirtschaftsstaatssekretär in dem Brief.
Das Schauspiel Leipzig hat mit sofortiger Wirkung die Hausverbote gegen zwei Ensemblemitglieder zurückgenommen. Intendant Enrico Lübbe betonte in der Pressemitteilung, er hoffe, dass alle Beteiligten mit diesem Schritt und in weiteren bereits für die kommenden Tage und Wochen angekündigten Gesprächen aufeinander zugehen und in einen konstruktiven Dialog treten könnten. Julia Preuß und Katharina Schmidt hätten die Möglichkeit, alle bereits erarbeiteten Rollen weiterzuspielen. Weiterhin ist nicht bekannt, weshalb Anfang November ein Hausverbot gegen die beiden ausgesprochen worden war. UNICEF hat das Bild des Jahres 2022 gekürt. Es zeigt zwei lesende Kinder in der zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der äthiopischen Region Tigray. Gemacht hat es der argentinische Fotograf Eduardo Soteras. Das Bild demonstriere eindrucksvoll, wie stark Neugier und Zuversicht von Kindern auch unter widrigsten Umständen seien, erklärte UNICEF Deutschland anlässlich der Preisverleihung heute in Berlin. Das Selbstbildnis Gelb-Rosa von Max Beckmann gehört seit Anfang des Monats dem Unternehmer Reinhold Wirth. Das bestätigte der 87-Jährige dem Handelsblatt. Bislang war nicht bekannt, wer das Werk für den deutschen Rekordpreis von 20 Millionen Euro in Berlin ersteigert hatte. Es solle nun in einem seiner Museen ausgestellt werden, sagte der mehrfache Milliardär, dessen Kunstsammlung über 20.000 Werke umfasst und zu den bedeutendsten in Europa gehört.
Mit Beginn des russischen Angriffs auf das gesamte Gebiet der Ukraine im Februar stand auch die Frage im Raum, wie können Kulturgüter jetzt gerettet, geschützt werden vor der Zerstörung? Und wie können Kultureinrichtungen in Deutschland den Museen in der Ukraine dabei helfen? Im Frühjahr haben wir hier in Fazit über viele Pläne und Initiativen berichtet und in dieser Woche fragen wir nach, wie die deutsch-ukrainischen Kulturkooperationen laufen. Am Telefon ist jetzt Matthias Müller, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Mainz. Er hat das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine mitgegründet. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Gorgis.
Im Frühjahr ist es ja vor allem darum gegangen, möglichst schnell Verpackungsmaterialien, Noppenfolie, Klimakisten und Spezialfeuerlöscher in die Ukraine zu schicken. Ist das immer noch das, was am meisten nachgefragt ist?
Also wir haben mittlerweile tatsächlich unsere Materiallieferungen bedeutend differenziert und erweitert. Natürlich wird das auch immer noch gewünscht, aber wir sind mittlerweile auch dabei, in großer Anzahl Geräte für die Digitalisierung, Scanner oder auch 3D-Scanner zu liefern, um es ganz klar zu sagen. Wir wissen ja nicht, ob die Objekte, selbst die, die wir jetzt versuchen mit zu sichern oder auch zu verstecken, nicht doch nochmal von Bomben getroffen werden. Und umso wichtiger ist es, dass die Museen eine Gelegenheit kriegen oder auch die Bibliotheken und Archive ihre Bestände zu digitalisieren.
Schon im Frühjahr war es ja eine große Herausforderung, diese Sachen dann auch wirklich zu liefern bis in die Ukraine. Und das ist ja jetzt nicht besser geworden. Wie sind die Transportwege?
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist tatsächlich ein Abenteuer. Und wenn wir nicht ein so fantastisches Netzwerk hätten, und das fängt schon in Deutschland an mit zwei Speditionsfirmen, die uns die ganze Zeit unterstützen, einmal Tandem und einmal Günther Schlien, dann wären wir gar nicht in der Lage, diese Transporte abzuwickeln. Und das geht dann weiter auf ukrainischer Seite. Wir fahren ja mittlerweile ausschließlich mit ukrainischen Fahrern und dann auch ukrainischen LKWs. Das heißt also, die werden entsprechend gebrieft und wissen auch genau, welche Nebenstrecken oder auch Seitenwege sie fahren müssen, um etwa Angriffen auszuweichen oder auch eben irgendwelchen Kontrollen zu entgehen.
Manche Hilfsorganisationen klagen ja darüber, dass die Aufmerksamkeit ein wenig gesunken ist. Wie haben Sie das erlebt? Also ist die Bereitschaft zu helfen in den letzten 10 Monaten eher gewachsen? Also hat sich Ihr Netzwerk erweitert oder ist es geschrumpft?
Also wir haben ja großes Glück gehabt. Wir sind ja gestartet rein, Privatinitiativ mit Spenden, natürlich mit einer tollen Unterstützung etwa durch die Hasso-Plattner-Foundation und die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung. Aber unser großes Glück war, dass dann ab Sommer die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, mit eingestiegen ist, also das BKM. Und auf diese Weise wir, ich darf die Zahl ja jetzt sagen, sage und schreibe 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das war eine Riesenherausforderung, die wir aber gemeistert haben. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall ist dieses Netzwerk eher gewachsen und auch die Aufmerksamkeit.
Genau, ich erinnere mich, dass es am Anfang schwierig war, diese Hilfe zu finanzieren und dass das Geld aus dem Kanzleramt von der Kulturstaatsministerin nicht so schnell geflossen ist. Also diese Probleme sind beseitigt.
Genau, ich meine, das ist sozusagen ja auch ein politischer Prozess. Das muss ja auch mit Überzeugungsarbeit verbunden sein. Und wir haben zum Glück überzeugt und dann auch das Vertrauen bekommen. Das muss man ja auch mal sagen, da gehört ja auch viel Vertrauen dazu. Aber dass das Vertrauen gerechtfertigt war, zeigt ja das Ergebnis. Wir haben diese 3 Millionen innerhalb von einem halben Jahr sehr gezielt, sehr bewusst, sehr sinnvoll und auch jederzeit kontrollierbar in diese Kulturgutschutzinitiative investiert.
Dann blicken wir doch mal in die Ukraine. Sie haben im Mai berichtet, dass es wöchentliche Videokonferenzen mit Kollegen vor Ort gibt, mit allen großen Museen in Kiew, in Charkiw, in Lviv, in Odessa oder Tschernihiw. Und Sie haben da auch erzählt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise in Museen übernachten und dort wohnen. Also auch mit dem Einsatz ihres Lebens versuchen, diese Kulturgüter zu schützen. Was sind jetzt die Themen in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort?
Also die Gespräche sind nach wie vor auch bestimmt von der Sorge natürlich um die Bewahrung des kulturellen Erbes. Das heißt, nach wie vor versuchen die Mitarbeiter auch durch den Einsatz ihrer körperlichen Möglichkeiten, das heißt durch die Anwesenheit, die Kulturgüter zu sichern. Aber die Themen haben sich tatsächlich auch verschoben. Und zwar zum Glück, muss ich sagen, auch wenn im Augenblick es noch gar nicht danach aussieht, in Richtung Wiederaufbau, Wiedereinrichtung, Wiederherstellung auch der Museen, Bibliotheken und Archive. Und in dem Fall darf ich auch mal drei Namen nennen. Einmal unsere wissenschaftliche Koordinatorin und auch Koordinatorin des ganzen Netzwerks, Olena Balun, die ja selber Ukrainerin ist. Aber auch vor allem Johannes Nathan, den Vorsitzenden der Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin, der unendlich viel auch im Hintergrund an diplomatischen Gesprächen geführt hat. Und eben Kilian Heck, der für diese Videokonferenzen zuständig ist, die wir nach wie vor immer noch jede Woche bis vor Weihnachten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ukraine geführt haben.
Wiederherstellung hatten Sie gerade gesagt. Das heißt, es geht darum, diese Institutionen während des Krieges geöffnet zu halten.
Nein, wir hatten natürlich auch Anfragen im Blick auf Unterstützung für Reparaturmaßnahmen. Das halten wir jetzt noch nicht für sinnvoll, außer eben das Allerwichtigste, Notwendigste, wenn etwa Fenster zerstört werden. Da haben wir auch sofort mit Materiallieferungen geholfen, damit eben auch keine weiteren Kollateralschäden entstehen. Aber was wir meinen, ist tatsächlich, wenn ein Friedensschluss mal kommt oder zumindest ein Waffenstillstand und die Museen dann wieder auch in Funktion genommen werden, was ja jetzt gar nicht möglich ist, dass wir dann tatsächlich auch mithelfen, und das werden wir auch tun, sofern wir auch nochmal finanzielle Unterstützung bekommen, die Museen neu einzurichten oder eben Reparaturmaßnahmen durchzuführen oder auch neue inhaltliche Konzepte für die Museen mit zu unterstützen.
Wie wichtig ist eigentlich dieser Kultursektor für die Ukrainer momentan? Ich vermute, dass wahrscheinlich der Fokus doch eher darauf liegt, militärisch sich zu verteidigen, sein eigenes Leben zu retten, wenn es geht, sich zu schützen. Diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur sind natürlich jetzt gerade auch im Vordergrund. Wie wichtig ist der kulturelle Sektor?
Es ist vollkommen klar, es geht im Augenblick, man kann es nicht anders sagen, ums nackte Überleben. Es geht auch ums militärische Überleben. Und trotzdem sind wir, also gerade dieses Team, dieses Kulturgutschutznetzwerks oder auch Ukraine Art Aid Center, wie es auf Englisch heißt, sehr frappiert und auch berührt, müssen wir immer wieder sagen, wie stark die Ukrainer, und das fängt schon bei diesen Lkw-Fahrern an und geht dann bis zum Personal in den Museen, davon überzeugt sind, dass sie ohne die Bewahrung ihres kulturellen Erbes auch in den Objekten, in den Gegenständen von der Kunst über die Archäologie bis hin zu den Archivmaterialien nicht existenzfähig sind, wenn sie nach einem Frieden oder auch einem Waffenstillstand als Ukraine, als Staat weiter existieren wollen. Das heißt also, das Bewusstsein ist erstaunlich ausgeprägt, ganz breit auch in den Bevölkerungsschichten für die Notwendigkeit des Erhalts ihres Erbes.
Was haben Sie denn für ein Gefühl? Also hat Ihr Netzwerk einiges bewirken können? Haben Sie das Gefühl, Sie haben wirklich Kulturgüter gerettet vor der Zerstörung?
Ja, wir haben nicht nur das Gefühl, sondern wir haben ja auch die Beweise. Und das ist auch das Besondere an unserer Initiative. Wir lassen uns die Vorgänge auch per Filmmaterial und Fotomaterial dokumentieren. Es gibt entsprechende Rückmeldungen und wir können jetzt schon eine ziemlich gute Bilanz ziehen, auch wenn wir nicht wissen, ob natürlich der Krieg noch weitere Ausweitungen erfährt. Aber im Augenblick können wir sagen, wir haben sage und schreibe 30 Groß-LKWs und mittlerweile sogar fast 35 Groß-LKWs in die Ukraine gebracht, 3 DB-Cargo-Züge oder Teile der Züge und dann auch ganz viele Busladungen mit Materialien. Und ich nehme mal nur ein Beispiel, das Kanenko-Museum in Kiew oder auch Museen in Odessa oder das Höhlenkloster in Kiew sind mit unserer Hilfe tatsächlich auch in der Lage gewesen, alle Objekte aus den Museen rauszuräumen und an versteckten Orten sicher zu verpacken und auch zu deponieren.
Das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine rettet Museumsexponate und Denkmäler in Zeiten des Krieges. Matthias Müller ist Professor für Kunstgeschichte an der Uni Mainz und hat das Netzwerk mitgegründet. Herzlichen Dank und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auch für die guten Wünsche.
Was mir heilig ist.
Das haben wir Jens Balzer gefragt, Kolumnist, Autor und Popkritiker. Im Popsalon im Deutschen Theater in Berlin analysiert er populäre Musikkultur von den 70ern bis heute. Und in seinem aktuellen Buch Ethik der Appropriation plädiert er für einen differenzierten Umgang mit dem Thema kulturelle Aneignung.
Was mir heilig ist, das ist die Freiheit jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, sich das eigene Leben, die eigene Kultur so zu entwerfen, wie es den eigenen Bedürfnissen entspricht. Und gleichzeitig darauf zu achten, wie in diesen Entwürfen mit anderen Menschen umgegangen wird. Natürlich ist mir die Erinnerung an die Karl-May-Spiele heilig. Das gehört zu den wenigen Dingen, die ich jemals mit meinem Vater unternommen habe. Sind natürlich Kindheitserinnerungen und auch Erinnerungen an die Nähe zum eigenen Vater, aber auch an einen völlig schrankenlosen, durch keine elitären Kulturvorstellungen eingeschränkten Kulturbesuch. Karl-May-Spiele waren sowas wie klassenloses Theater, Volkstheater. Man ging da auch verkleidet hin, konnte mit seinen Platzpatronen auch schießen zwischendurch. Wenn Sie mich fragen, was mir heilig ist an der Kultur oder was, sagen wir mal, so epiphanische Momente waren, ich war 17, glaube ich, und war zum ersten Mal in Hamburg in einem Club, der hieß Front. Das war der erste schwule große House-Club in Hamburg. Da waren lauter, heute würde man sagen, queere Menschen und die tanzten alle zu schwarzer Musik. Also House aus Chicago kam damals, war so 86 gerade rüber und man war auf einer Tanzfläche mit Menschen, die alle total unterschiedlich waren, die verschiedensten Hautfarben hatten, sexuellen Orientierungen zu einer Musik, in der alle diese Identitäten komplett aufgelöst waren. Das ist bis heute meine Utopie, also der Dancefloor als Raum der völligen Identitätsüberschreitung, zumindest für eine lange Nacht, wo alle gleich sind, indem sie verschieden sind. Natürlich gibt es bei elektronischer Clubmusik sowas wie eine religiöse Offenbarung. Und sei es nur in dem Sinne, in dem man für einen Moment sich in einer anderen, besseren Welt befindet.
Techno und Karl May sind Jens Balzer heilig, Autor und Musikjournalist. Morgen erzählt dann die Autorin und Historikerin Annette Gröschner, was ihr heilig ist. Sie performt gerade in Shishi Pops neuem Stück Mauern am Theater Hebbel am Ufer in Berlin. Arno Zesek hat diesmal die Feuilletons von morgen gelesen.
Falls Ihnen der Sinn nach einer vorweihnachtlichen Predigt steht, in der Neunzücher Zeitung werden Sie fündig. Unter der theologisch gewagten und kleidungstechnisch unzutreffenden Überschrift »Der messianische Hoffnungsträger trägt Uniform« – die Worte sind auf den T-Shirt-Träger Volodymyr Selenskyj gemünzt – erklärt die Pfarrerin Rita Famos, was uns der Glaube an Jesus in puncto Zeitenwende lehrt, nämlich nicht zuletzt zu widerstehen und durchzuhalten, wie Famos auch unter Verweis auf den gläubigen russischen Oppositionellen Alexei Nawalny betont. Wenn Sie gutes Essen mehr interessiert als evangelische Seelennahrung, verdient der Artikel »Soße ist Essenz« in der Süddeutschen Zeitung Ihre Aufmerksamkeit. Kleiner Stimmungsdämpfer, es handelt sich um einen Nachruf. Ali Ahmed Aslam ist gestorben, jener Gastronom, der einst in Glasgow das Chicken Tikka Masala erfunden haben soll. Und zwar, indem er einem laut Kundenbeschwerde allzu trockenen Chicken Tikka Tomatensauce mit Masala-Gewürzmischung hinzufügte. Das Tikka Masala ist und bleibt das mit Abstand populärste kulinarische Crossover-Phänomen der Insel, unterstreicht Alexander Menden. Auf Fleisch muss für Briten Soße. Das verstand Ali Ahmed Aslam. Damit erhob er etwas zum Standard, das unvergleichlich viel schmackhafter war, als die schottische Küche es je allein hätte hervorbringen können. Deren Haupterrungenschaft jenseits des Tikka Masala bleibt der frittierte Marsriegel. Scherzt der Asset-Autor Menden, der womöglich noch nie leckeren Haggis Pie an der Holyrood Road in Edinburgh gegessen hat. Apropos Humor. Die Tageszeitung Die Welt regt ihr Publikum an, zwischen den Jahren verpasste Serien nachzuholen, darunter die Netflix-Serie Barbaren, die Andreas Rosenfelder mit den lustigen Worten lobt: Die Männer tragen Duttpelze und Tattoos und sehen aus wie Zwerge aus Herr der Ringe, gekreuzt mit Gangstern aus Four Blocks. Die Frauen tragen Filz und Lederkutür und nippen schon nachmittags Amett aus dem Horn. Gefühlt spielt alles im Naturschutzgebiet Ostwestfalen-Lippe. Die Dörfer sehen aus wie Hippie-Kommunen in Brandenburg. Eine innere Tink-Versammlung, exzellent besetzt und besser als jede Geschichtsdoku, jubelt Andreas Rosenfelder über Barbaren. So viel zum vorweihnachtlich Vermischten, jetzt wird's ernst. Was geschieht, wenn der bekannte Israel-Gegner Bonaventure Ndikung einen der prominentesten Posten im deutschen Kulturbetrieb übernimmt, nämlich die Leitung des Berliner Hauses der Kulturen der Welt, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Antwort von Claudius Seidel fällt maliziös aus. Allein der erste Satz. Ndikung, der in seinen Kreisen sehr berühmte Kritiker und Kurator, ist allem Anschein nach ein Mensch, von dem sich andere Menschen gern beeindrucken lassen. Nach unserem Empfinden würde eine Kurzfassung dieses Satzes lauten: Ndikung ist ein erfolgreicher Blender. Nicht umsonst zitiert Seidel eine hochtrabende Formulierung, die Ndikung im Novemberbrief des von ihm gegründeten antikolonialen Kunstraums Sevi Contemporary verlautbart hat. Unser Ziel ist es, die vorherrschende Kosmologie der modernen binären Unterteilungen zu verkomplizieren, die vertikale Sichtweise auf unsere natürlichen, künstlichen und hybriden Umgebungen zu durchbrechen und Dialoge zwischen einer Vielzahl von Welten und Kosmologien herzustellen. Könnte man als postkolonialen Slang abtun, doch Seidel legt nach. In einem Konzeptpapier von Sevi Contemporary wird Israel als Siedlerkolonie denunziert, als Staat, der die indigene Bevölkerung auslöschen und durch die Kolonisten ersetzen wolle. Und im offenen Brief des Sohnsbeek Kunstfestivals von 2021, dessen Kurator Ndikung war, wird Israel der Verbrechen gegen die Menschheit beschuldigt. Am Ende des Artikels schwankt Seidel zwischen Hoffen und Bangen. Man darf hoffen, dass Bonaventure Ndikung seinen Hass auf Israel überwunden haben wird, wenn er sein neues Amt antritt. Man muss sonst fürchten, dass uns eine Documenta droht, die Jahre dauern wird. Klingt besorgniserregend. An Weihnachten jedoch sollte noch die Parole gelten, die dem Berliner Tagesspiegel als Überschrift dient: Genießt den Augenblick.
Das machen wir. Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges. Ich sage Tschüss.